Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Die MLB geht so langsam in die Phase vor dem All-Star-Break und hier ist Just Baseball mit einer Zwischenbilanz. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Juli haben wir schon, Zeit fliegt.
Ja, die ersten Wochen im Juli stehen ja bei Andreas immer im Zeichen des Crockett-Spiels, weil er im Tennis- und Crockett-Club Wimbledon gerade weilt. Das sind schöne Grüße, der ist wieder mal nicht dabei.
Ja, aber mit einer guten Ausrede.
Ja.
Muss man schon sagen.
Ja, ja.
So, ich meine, wenn mir jetzt einer sagt, pass auf, du kriegst 8 Schalen Erdbeeren am Tag und guckst ein bisschen Sport, dann sage ich auch, okay, mache ich.
Ja, und er muss sich bei uns auch nicht am ersten Tag krank melden, ne? Also das ist okay.
Noch nicht.
Das, ja,
wenn es noch nicht. Ja. Dann müssen wir dann demnächst mal müssen wir gucken, wie das in unserem Gesellschaftervertrag steht. aber ich meine, wir können ja weiter Ausnahmeregelungen zulassen. Ja,
ich glaube auch.
Das ist ja möglich. Gut. Also, wir beide werden heute ein bisschen über die vergangene Woche in der MLB reden. Und normalerweise fängt Andreas ja immer die Folge an mit Florian, wie geht es dir? Und ich werde das jetzt umdrehen und einfach sagen, pass auf, bevor ich dich frage, sage ich erstmal, dass es mir, diese Woche dieser Sweep gegen die Yankees echt gut getan hat, muss ich sagen. Ich habe beste Grüße an dieser Stelle an Heiko Oldop, der vor Ort in Boston war. Heiko hat ein paar Videos geschickt und ich habe ihm nach dem dritten Sieg habe ich ihm dann noch zurückgeschrieben, hör jetzt auf damit. So, ich ignoriere das weiterhin völlig, da hilft auch diese Serie nicht. Und muss dann aber gestehen, als dann der Sweep da war, habe ich dann schon gesagt, boah, das hat mal gut getan.
Da konntest du dich dann gegen gutes Gefühl nicht wehren.
Ja, das hat mal gut getan, aus Gründen, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt das, was ich in dem Moment gebraucht habe, dann ging es weiter mit einem Sieg gegen die Nationals und du hast 5 in Folge und dann kommt natürlich, das ist dann dieser erste FC Köln-Gedanke, kommt dann wieder hoch, so, ja, wenn es jetzt so weitergeht, ne?
Dann ist Wildcard nicht mehr weit entfernt.
Europapokal, Florian.
Diese Falle, ne? Falle, die tappt man jedes Mal.
Aber tatsächlich. Und die Red Sox sind da kein bisschen anders als mein Fußballverein, weil in der Sekunde, wo sie dir halt so ein bisschen das Gefühl geben, okay, vielleicht sind wir jetzt hier gerade in einer Phase, wo noch ein bisschen was geht, verlieren sie back-to-back zu Hause gegen die Nationals mit 8-1 und 10-2.
Ja.
Und treten dir mit Anlauf nochmal dahin, wo es richtig weh tut.
Ja.
Und grinsen dabei.
Ja.
Und ich denke halt so, es kann dann auch noch nicht wahr sein.
Ne, du gewinnst gegen die Yankees, ja, die sind im Moment nicht gut drauf, aber dann gegen die Nationals, die sind jetzt nicht schlecht drauf, aber es ist halt so,
Es ist halt Augsburg, ne?
Ja, oder eben Nationals.
Ne? Ja.
Augsburg sind die Nationals der Bundesliga, so rum muss man das mal sehen.
Vielleicht ist das so. Aber die Art und Weise war dann halt auch nochmal eine Art, ne, dass du halt sagst, zu Hause dann nach diesen 5 Siegen in Folge 8-1 und 10-2 richtig vermöbelt werden. Das hat dann meine Euphorie oder meine aufkeimende Euphorie wieder direkt erstickt. Und lieber Heiko, falls du zuhörst, es ist vergebene Liebesmühe. Bitte schick einfach nichts mehr.
Ja, das Krasse finde ich ja dabei, wenn man sich das angeguckt hat, ne, ihr habt 5 Spiele gewonnen. Das bedeutet ja, du bist auf einem positiven Weg. Aber es sind immer nur noch 37 Siege jetzt insgesamt, ne?
Also ja, und es sind immer noch 15 Spiele oder 14,5, die du die du hinten bist. Wir werden uns gleich ein bisschen intensiver mit der American League beschäftigen. Das haben wir ja letzte Woche ein bisschen hinten runterfallen lassen. Aber erstmal dann nach meinem Gefühlszustand. Wie geht's dir denn, Florian?
Wir haben 7 Grand Slams in dieser Saison geschlagen, die Giants, und sind damit das beste Team der Liga. Wir sind wieder wer, sind aber auch in der Umfrage, welcher Manager denn als nächstes entlassen wird, auf Platz 2, nämlich Buster Posey. Also nicht mal Tony Vitello, sondern tatsächlich, da geht es um das Management, was nicht auf der Bank sitzt. Da sind wir dann immerhin schon Platz 2. Also bei den Giants ist man wieder wer.
Ja, hurra.
Und das Schlimme daran ist, dass jetzt genau das beginnt, was man sehr ungern hat. Es gibt Verletzungen von Spielern, wo du vielleicht gehofft hast, dass sie getradet werden, damit du noch ein bisschen Gegenwert bekommst. Wir haben Matt Chapman angesprochen, der ja Need bei einigen Teams erfüllen könnte, und dann denkst du, ja, cool, dann ein bisschen von der Payroll runtergehen und ein paar Prospects dafür bekommen, das wäre super. Jetzt verletzt er sich auf der 10-Day IL so kurz vor der Trade Deadline, ist nie gut. Das ist immer schlecht. Und es gibt schon die ersten Gerüchte, dass auch die Spieler, die du eigentlich gar nicht traden willst, auf dem Trade-Block stehen könnte, nämlich zum Beispiel Logan Webb. Und okay, das würde mich furchtbar, furchtbar traurig machen. Es wäre alles verständlich, weil so funktioniert das Business nun mal. Hm. Aber boah, nee, das würde ich schwer verkraften, dass in dieser Saison Logan Webb auch noch weggetradet wird. Und ansonsten, ja, es ist alles nicht gut. Spieler wissen anscheinend nicht, dass sie auf dem Mount sollen oder nicht. Also es gibt Kommunikationsschwierigkeiten. Wir hatten, vom Mount runter sollen nach 85 Pitches. Wir hatten einen Pitcher, der auf dem Mount stand. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Wer das genau war, ist auch egal. Und die Pitching-Coaches haben wohl überlegt, dass er ein Pitch-Limit bekommt. Das wusste der Spieler aber nicht.
Hat man ihm nicht gesagt.
Und das sind Fehler, die nicht passieren dürfen.
Ja.
Und da weiß ich halt nicht, das ist natürlich nicht nur die Schuld von Tony Vitello, aber er ist am Ende der das Team zusammengestellt hat, er ist am Ende der die Entscheidung auch verantworten muss, die im Team gefällt werden, und das macht leider kein gutes Bild, oder es gibt kein gutes Bild ab, was das Trainerteam im Moment angeht. Na, wir hatten ja schon Third-Base-Coach wurde wegversetzt, der wurde nicht entlassen, sondern hat andere Aufgaben, also es wirkt alles super unrund, und meine Hoffnung ist, das ist jetzt ein Übergangsjahr. Wir werden hoffentlich noch einige teure Verträge los. Wir haben Rafi Devers, der an seiner Bobblehead Night 2 Home Runs schlägt.
Und auch ja, das ist super.
Das, ne? Das ist wie ein Schlag in den Magen und danach eine Umarmung.
Ja.
Du kriegst die ganze Saison einen Schlag in den Magen, aber dann kommt er und umarmt dich. Und ich meine, wie wunderschön dieser Mensch ist, wenn er Home Runs schlägt.
Insgesamt, wenn er glücklich ist.
Ja.
Wenn er happy ist.
Ja, und das ist so schlimm. Es macht immer Hoffnung, dass es vielleicht doch kein Fehler war, für ihn zu traden. Aber auch da, wir haben jetzt, die Giants haben 36 Siege, das heißt noch ein Sieg weniger als die Boston Red Sox, sind aus den Playoffs komplett raus. Es ist ein Übergangsjahr, jetzt fängt eine Serie gegen die Rockies an, da kann man vielleicht ein bisschen Spiele gewinnen nochmal und nicht ganz letzter zu sein in der Division, weil das wäre echt eine Enttäuschung. Und dann guck ich mir Teams an, die im Moment funktionieren, wo es gut läuft, wo ich mich freue, wie die White Sox zum Beispiel. Und dann ist die Baseball-Saison ja noch nicht
verloren. Oder du bekommst zu Hause irgendwie ein 23-3. Oh,
hier war was.
Der Cubs gegen die Padres mit.
Hier, Dansby Swanson wird hier schon als der neue Baseball Hall of Famer, weil der hat ja, was waren das jetzt, irgendwie 23 RBIs in einer Spanne von und irgendwie 11 Home Runs in einer Spanne von.
Ja, genau.
Oh. Ja, die Cubs sind gut drauf, deswegen ist es hier im Haushalt allgemein gute Laune.
Also ich krieg das ja über soziale Medien kriege ich das ja mit, weil ja in dem Moment, wo ich eurem Haushalt folge, auch ich allen Chicago Cubs Beatwritern folge und allen Statistik-Webseiten zu den Chicago Cubs folge und da muss ich schon sagen, dieses 23-3, da habe ich dann auch mal reingeguckt und habe mir auch mal die Boxscores angeguckt und so weiter. Und dann sage ich, okay, das ist dann schon ein Ergebnis gegen ein San Diego-Team, was ja gewisse Ansprüche hat. Auch wenn die mittlerweile sehr weit hinter den Dodgers zurück sind und wahrscheinlich kein Contender sind um den Divisionssieg. Aber trotzdem, die Padres sind ja kein schlechtes Baseballteam. Und das ist halt mal, ich meine, klar, solche Spiele gibt's immer mal wieder, dass du sagst, das sind Freak-Spiele, die können passieren. Aber 23 Runs sind 23 Runs. Das ist halt schon viel, ne? Und es war ein Sweep der Cubs gegen die Padres, was auch eine Aussage ist. Zwei enge Spiele und dann halt einmal noch dieses Outbreak-Spiel. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, die Cubs. Schon
ja,
wieder
und sie sind jetzt, genau, und sie sind jetzt sie sind eben wieder näher an die Brewers rangerückt, weil ich glaube, das Beste in der National League ist, Erster zu werden in deiner Division, dass du nicht durch eine Wildcard-Runde gehen musst.
Das ist auf jeden Fall das Sicherste, ja.
Und ja, weil auch, ich glaube, das Niveau in der National League einfach dieses Jahr wesentlich höher ist als in der American League und die Playoffs dann komplett für alle offen sind. Ich meine, ich werde auch noch die Miami Marlins heute ansprechen müssen, nach diesem Juni.
Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder komplett in der National League bleiben, aber
dann sage ich es jetzt einmal. Die Miami Marlins haben 26 Spiele im Juni bestritten und haben davon 20 gewonnen.
Ja.
Sind jetzt 4 Spiele über 500, 5,5 Spiele hinter den Braves, die gerade unfassbar schwächeln.
Wollte ich gerade sagen, das hat aber mit den Braves auch zu tun, ne? Die gerade in einer absoluten Slump-Phase sind.
Bitte, also niemand hätte mir irgendwer erklärt, dass wir nach der Hälfte der Saison darüber reden, dass die Miami Marlins ein Spiel nur hinter den Cardinals um den dritten Playoff-Spot kämpfen. Ein Spiel hinter den Cardinals und die Nationals sind nur 2 Spiele dahinter. Die Pirates 3 Spiele, die Diamondbacks 3. Hätte ich gesagt, ja. Die Drogen hätte ich auch gern, die du nimmst. Also, unglaublich. Ah ja,
und jetzt geh mal auf Anfang Mai zurück und dir sagt jemand, in 2 Monaten sind die Phillies ein Sieg weniger als die Atlanta Braves.
Ja.
Da hättest du auch gesagt, genau.
Ja.
Die Phillies,
weil die so gut funktionieren.
Die komplett dysfunktionales Team und dann gibt's diesen Managerwechsel und seitdem sind die Phillies einfach komplett ausgetauscht.
Ja.
Es ist ein anderes Team, was da auf dem Feld steht. Ja. Und das ist etwas, was mich wirklich nachhaltig wundert, weil dieser Impact, der ist ja nicht groß genug zu bewerten von diesem Managerwechsel. Ne?
Genau, der muss ja da sein. Also das
geht ja gar nicht anders. Genau,
also das geht ist ja gar nicht Wahnsinn. Anders. Ich meine, die Phillies waren, ich habe hier, das ist die rote Linie, das ist wieder mit Farben, ich und Farben, herrlich. Das sind die Phillies. Die
ist doch egal, unsere Hörer können die Farben eh nicht sehen.
Ja, nee, ich habe hier so einen Graph, wo du siehst, wann welches Team wann auf welchem Platz war. Und die Phillies waren mal irgendwie 10,5 Spiele weg, wenn ich das hier richtig sehe. April.
Ja.
Und jetzt haben wir Juli und sie sind 2,5 Spiele dahinter. Das hat auch mit den Braves zu tun, natürlich. Haben wir auch schon gesagt. Aber trotzdem ist dieser Manager. Apropos Manager, ist denn in der National League noch was passiert, was wir besprechen wollten?
Ja, warte, eins nach dem anderen. Ja. Lass uns. Wir sind ja schon in der richtigen Division.
Ja.
Wir sind ja schon in der East. Aber trotzdem, also man muss das anerkennen, was die Phillies da gemacht haben. Und man muss dann auch den Zeitpunkt der Trainerentlassung anerkennen. Dass sie halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt. Es war ja sehr früh in der Saison, ne? Ja. Und der Start war katastrophal. Und dann haben sie aber sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen. Und da gab es keine wirklichen Diskussionen, dass man gesagt hat, okay, müssen wir mal gucken, wie es durch die Saison geht. Und die Phillies haben sich auch nicht damit abgefunden zu sagen, wir betrachten es jetzt vielleicht als ein Lernjahr oder wir betrachten es als ein Übergangsjahr. Das können sie auch gar nicht, weil das Window of Opportunity für die Phillies, das wird halt auch nicht größer. Und dann haben sie halt diese Entscheidung getroffen, den Manager zu entlassen und haben damit alles richtig gemacht und haben damit auch eine ja, ein Statement gesetzt, dass sie sagen, bei uns geht's immer noch ums Gewinnen. Wir können mit diesem Staat, können wir uns nicht abfinden. Und haben, wie gesagt, alles richtig gemacht. Und wenn wir jetzt auf die Standings gucken, in der East, ich kann sie kurz vorlesen, die Atlanta Braves stehen bei 50 und 35, die Phillies bei 49 und 39. Das heißt, sie sind tatsächlich nur ein Sieg hinter den Atlanta Braves zurück, insgesamt 2,5 Spiele. Die Miami Marlins 46-42. In Contention, man kann es gar nicht anders sagen.
Das ist Wahnsinn.
Die Washington Nationals bei 45-43, also auch positiv, auch in Contention. Und zu den New York Mets kommen wir gleich ein bisschen ausführlicher. 36-51 in einer Liga mit den Red Sox, den Royals, den Angels und den Giants und den Rockies. Das ist dann so die Dysfunctional League of Baseball.
Ja, und
DLB.
und jetzt guckt man sich das an, das Team ist ja nicht anders geworden. Die haben ja jetzt nicht nur den, also sie haben ja nur den Manager gewechselt. Sie haben ja nicht.
Nee, das ist ja Leute, das, was ich sage, genau. Dieser Impact muss halt wahnsinnig groß gewesen sein.
Also Kyle Schwarber, wir haben ihn ja nie ausgelacht, weil er so einen schlechten Betting Average hat, weil er ist jetzt schon bei 30 Home Runs übrigens, wollte ich nur mal sagen. Der hat aber auch sein Betting Average auf 2,52 erhöht. Das heißt, der ist also nicht nur, hat er weiterhin Home Runs geschlagen, aber sondern
Florian,
er hat
auch insgesamt 2,52 ist eine Zahl, über die wir sonst nicht reden. Das ist nicht irgendjemand, wo wir sagen, oh, der steht bei 2,52. Da werden die Leute ins Stadion kommen ohne Ende.
Ja.
Entschuldigung, es hat hier gerade geklingelt.
Ja, und dann eben Brandon Marsh hat ein Betting Average von 3,19. Der war doch, also neben Alec Bohm und ich meine Brandon Marsh, das waren Spieler, die überhaupt nicht am Anfang des Jahres funktioniert haben, ne?
Mhm.
So, und die haben sich alle erholt und bringen wieder, Trey Turner war unter ferner Liefen, auch defensiv, alle wieder erholt, nachdem der Manager gewechselt wurde. Und das ist schon, ja, sehr, sehr beeindruckend. Und neben dem eben, diese Division ist das, was wir uns eigentlich ja erhofft hatten. Wir haben ja erhofft, dass Braves, Phillies und Mets sich da oben ein bisschen kappeln, dass das eng ist, das sah lange nicht danach aus und jetzt geht's wieder in diese Richtung. Und da können wir uns wirklich auf eine super zweite Saisonhälfte freuen.
Also ja, also ich bin da komplett bei dir. Und zu den Atlanta Braves, ganz kurz nur. Mhm. Die haben in den letzten 10 Tagen ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich meine, es wären irgendwas mit 35 Runs im Run Differential verloren.
Ja, und
und dann denkst du dir halt so, okay.
Ja, und das ist ja auch ein Trend, der schon länger geht, ne? Also die Last 10, Last 20, Last 30 sind alle negativ. Die haben nur 14 Spiele der letzten 30, 7 der letzten 20 und 3 der letzten 10 gewonnen. Also im Moment sind sie eben in einem tiefen Slump. Das wird sich wieder geben. Die werden nicht bis zum Ende der Saison jetzt diesen Ball weiterspielen. Aber sie haben ordentlich eingebüßt, ne? Das ist echt krass.
Muss man sagen.
Ja.
Und dann kommen wir zur großen Story.
Ja.
Und wahrscheinlich zur abschließenden Story aus der National League. Denn die New York Mets haben gedacht, es ist jetzt Juli.
Wir müssen auch mal was tun.
Wir müssen ein Zeichen setzen, dass unsere Fanbase beruhigt wird. Und sie haben Carlos Mendoza entlassen. Es ist passiert. Sag.
Ja, ist erstmal, weil ich verstehe diese Entlassung nicht, aber es ist dann okay, weil sie mussten irgendwas tun. Um es kurz zusammenzufassen.
Nee, aber elaborier mal. Ne? Du verstehst diese Entlassung nicht.
Ja. weil dann, ja, also was willst du in dieser kaputten Team? Also wir haben jetzt das Gerücht, dass sich Soto und Lindor nicht verstehen. Das haben wir letzte Woche gestreut, weil ich irgendwo einen Instagram-Post gesehen habe.
Carlos Mendoza hat die nicht verpflichtet.
Genau, richtig. Das hat jemand ganz anderes gemacht, der übrigens ganz, ganz sicher in seinem Sattel sitzt, laut Steve Cohen, nämlich David Stearns. Und das Team wurde ja nicht von Mendoza so aufgestellt, sondern von David Stearns. Und das Team funktioniert gerade nicht. Das sieht man. Ne? Also die Mets sind, seitdem der Manager entlassen wurde, haben sie, glaube ich, 2 Spiele gewonnen. Ne? Kann das sein? Sie sind jetzt bei 36, ne?
Ja.
So, ja, okay, cool. Also, ich bin mal gespannt, ob sie einen Philadelphia-Phillies-Effekt haben werden, wage ich zu bezweifeln, denn das Team ist einfach nicht gut. Im Gegensatz zu den Phillies.
Das Team ist asymmetrisch zusammengestellt.
Das ist gut. Das ist gut beschrieben. Lass uns aber kurz nochmal aus.
Ich glaube aber, warte kurz, mein Take dazu. Ich glaube, dass die Entlassung von Carlos Mendoza alternativlos war für die Mets.
Da bin ich bei dir.
Sie hatten keine Möglichkeit mehr, das zu verargumentieren, was da in New York passiert. Und es ist nun mal so, auch wenn du sagst, ja, das Team wurde von Stearns zusammengestellt, das ist richtig, und das Team ist wirklich schräg zusammengestellt und das Team ist nicht harmonisch zusammengestellt. Ich gebe dir in allem recht. Und Carlos Mendoza ist da vielleicht auch die ärmste Sau in der gesamten Organisation, gebe ich dir auch recht. Trotzdem hat er halt als Manager seine Aufgabe, diese verschiedenen Charaktere irgendwie zu managen und aus überragendem Einzeltalent ein gutes Team zusammenzustellen, die hat er nicht erfüllt.
Ja.
Das muss man so sagen. Ob das jetzt originär seine Schuld ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die Skipper in der MLB bekommen wahnsinniges Geld dafür, für diese Aufgabenstellung. Und diese Aufgabenstellung ist halt einfach nicht erfüllt worden. Das heißt, er hat seine Position als Manager nicht dafür nutzen können, zu zeigen, dass er halt ein Coach ist, der ein Team zusammenführen kann. Und das haben die Mets, ja, ob selbst verschuldet oder nicht, haben die Mets jetzt insofern realisiert, dass sie sagen, es geht so nicht mehr weiter.
Ja, und er hat ja auch, also auch da diese Bedingungslosigkeit der Entlassung verstehe ich sogar, weil wenn du dir das jetzt anguckst, das ist seine erste Managerstation bei den Mets. Er hat 2 Jahre hintereinander zumindest einen positiven Rekord hinbekommen, muss man so sagen. Aber das heißt ja nicht, dass er dadurch gut war. Ne? Weil die Mets
die Entwicklung ist halt nicht da.
Ja, ne? Und da bin ich bei dir. Das muss auch ein Manager dann im Griff haben. Ne? Also definitiv.
Ja, vor allen Dingen, wir reden ja immer von People's Manager, ne?
Ja.
So, und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, nach allem, was man hört von den Mets, dort ein guter People's Manager zu sein. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Trotzdem bleibt unterm Strich halt das Ergebnis, dass er es nicht geschafft hat, dass er es nicht umgesetzt hat. Jetzt haben sie Andy Green als Interims-Manager beziehungsweise Skipper eingesetzt, sind aber natürlich auf der Suche nach dem Next Big Thing. Und wenn ich mir die New Yorker Gazetten durchlese und die bei der Trainersuche begleite, dann kommen, also für mich treten 2 Namen da klar in den Vordergrund, und das ist Alex Cora und Rocco Baldelli. Das sind die ich immer wieder lese. Ne, es gibt Carlos Beltran, David Ross, Albert Pujols wird genannt.
Der sich aber selber ja vor allem in den Vordergrund gestellt hat.
Na klar,
hat,
ne? aber er wird trotzdem genannt. Ne? Ja. Kai Correa wird genannt. ne, als Benchcoach, der die Organisation kennt. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ich glaube, das sollte man nicht machen, weil dann stellt sich sehr, sehr schnell die Frage, ey, du kennst die Organisation, du kennst auch das, was im Team oder im Clubhouse bis jetzt wahrscheinlich nicht so gut gelaufen ist. Entweder es läuft so weiter und Kai Correa ist halt auch jemand, der das nicht in den Griff kriegt, oder es ändert sich und dann stellt sich die Frage, warum hast du denn nicht früher hier mal interveniert, ja, und hast hier für Clubhouse-Stimmung gesorgt, weil auch wenn du ein Bench-Coach bist, du hast ja Player-Impact.
Ja, ja.
Ne? Das ja. heißt, Kai Correa fände ich für eine Mets, aus einer Mets-Sicht fände ich das eine sehr, sehr falsche Lösung. Und damit herzlichen Glückwunsch, Kai Correa, zum neuen Job bei den New York Mets. Ja. Ja. Und ich glaube, Alex Cora und Rocco Baldelli wären halt, das sind halt obvious Candidates, ne? Das sind offensichtliche Kandidaten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einer von den beiden werden wird. Rocco Baldelli fand ich richtig spannend.
Ja, aber für mich ist Rocco Baldelli der war ja bei den Twins, ne?
Richtig? Ja, genau.
Ist er in der Lage, Juan Soto und Francisco Lindor zu managen?
Das ist ja die große Frage, ne? Ich sag doch, das finde ich richtig spannend. Ja. Weil er mit diesen Namen tatsächlich nicht so viel Kontakt hatte bisher. Ja. Alex Cora hat Superstars geführt.
Ja, dem träumt es. Ne?
Alex ja. Cora, dem ist alles egal. So.
Ne, genau, und der kann sich, ich glaube auch, der kann sich bei den beiden auch durch, weil, also wir müssen
naja, er hat auch die Reputation dazu, ne, und kann halt sagen, was erzählst du mir, Juan Soto?
Ich bin
Alex Cora.
Ja, und es geht bei den Mets, geht es jetzt auch nur noch, also da geht es nur noch darum, Juan Soto und Francisco Lindor in den Griff zu kriegen. Alles andere ist egal. Weil wenn die beiden funktionieren, glaube ich auch, wird das Team funktionieren und könnte ein Turnaround in dieser Saison schaffen, was nicht heißt, dass sie jetzt die Division gewinnen, aber dass es die nächsten 81 oder 80 Spiele oder 79, die es noch sind, einfach besser werden als die davor. Das glaube ich, dass sie das sogar schaffen können.
Na, also. Das Potenzial ist ja da. Na? Es ist ja nicht so, dass man sagt, ach du liebe Güte, hier ist alles komplett verloren. Anscheinend ist da halt einfach ein fürchterlicher Entschuldigung, mir fällt kein anderes Wort ein, fuck up, im Clubhouse.
Ja, und das geht ja weiter. Ich meine, hast du die Ansprache von Bobby Shett gesehen? Der war ja jetzt, die Mets waren in Toronto und Bobby Shett war wieder da, wo er große Erfolge gefeiert hat oder wo er sehr gut gespielt hat. Der war ja zu Tränen gerührt und ich glaube, der weint sich im Moment abends in den Schlaf, weil es nicht funktioniert bei den Mets.
Hast du die Mets-Fans im Rogers Center gesehen mit Take Bo back,
ja.
Take
ja.
Bo back?
Und auch das, ich glaube, das darf man alles nicht unterschätzen. Das sind alles harte Hunde in der Baseball-Welt, aber es sind trotzdem noch Menschen. Und wenn du selber weißt, dass du gerade nicht unbedingt auf dem Top-Niveau warst, also er hat sich ja, also Betting Average ist er jetzt bei 250, das ist völlig in Ordnung, 46 RBIs, damit der Beste im Team, 10 Home Runs hat er geschlagen, da könnte es ein bisschen mehr geben, aber er war ja nie der Power-Hitter. Aber was halt eben ist, er kann nur Shortstop spielen, seine natürliche Position, wenn Francisco Lindor nicht spielt. Weil das ist der Shotstop der Mets. So, er muss, und wir haben, ich weiß nicht, also wir haben gesagt, das ist schwierig für einen Spieler, der muss sich konzentrieren auf die neue Position. Er hat ja viel an Third Base gespielt. Dann wird die Offensive schwächeln, weil du musst sehr viel Energie in das Lernen der neuen Positionen einbringen. Und dann wirst du einfach am Anfang solcher Umstellungen nicht gut sein. Das ist ganz normal. Mookie Betts hat, als er auf Shotstop gespielt hat, auch mehrere Wochen und Monate gebraucht, bis seine Offensive wieder in Schwung gekommen ist.
Es ging schon schnell bei Mookie Betts.
Ja, ja, klar, ne? Aber es braucht Zeit. Es braucht aber Zeit, das ist nun mal so. Und dann in einem dysfunktionalen Team vielleicht nicht derjenige von Anfang an sein zu können, der da mal auf den Tisch haut. Weil ich glaube nicht, dass du da ins Clubhaus kommst und sagst, ich bin der Bo und ich bin jetzt hier der Meister, sondern du hast eben die zwei Silberrücken mit Soto und Lindor da. Also ja. Auch für ihn.
Silberrücken ist ein sehr guter guter Begriff.
Die beißen doch alles tot da.
Ja, ja. Und kassieren also dann einen Little League Home Run.
Erzähl die Situation. Juan Soto im Outfield.
Juan Soto im Outfield läuft am Ball vorbei.
Ja.
Halt einfach, ne? Der geht dann durch und dann guckt er halt erstmal und dann bleibt er stehen und dann denkt er sich, ja gut, dann gehe ich mal hinterher. Das war so langsam und so phlegmatisch und so teilnahmslos, dass ich mir gedacht habe, boah, weiß ich nicht, ob ich den jetzt da noch drin lassen würde.
Jeden Rookie hättest du nach der Situation sofort gebannt.
Sofort rausgenommen, oder? Ja.
Na, und er kann sich.
Und nicht wegen dem Ball, den er nicht gefangen hat, sondern wegen dem, was danach kam.
Richtig, halt, ne? Da bin ich bei dir. Dass so ein Ball mal durchgeht, das passiert allen und das ist so. Ich glaube, also das würde ich nicht mal sogar als Error nehmen, weil der hat den blöden Bounce.
Er hat ihn ja nicht berührt, also kann es kein Error sein.
Na, deswegen, also alles gut. Aber die Reaktion danach und das sein absolut überhaupt nicht vorhandenen Effort. Wie heißt der Effort auf Deutsch? Einsatz,
ja.
Das ist doch ein Zeichen. Da ist es doch jemand egal, ob der jetzt den Run da scored oder nicht. Und tatsächlich, das darf dir nicht passieren.
Ja. Ja gut, er hat ja so teuer ist er ja nicht.
Nee, zum Glück kostet er nicht so viel Kohle, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Zum Glück. Und die Mets haben es, ja.
Gut, dass Steve Cohen nicht arm wird, nur weil er die Mets bezahlt, das ist klar. Aber ich glaube, der guckt sich auch immer und sagt, warte mal. Ich zahle von meiner Kohle 60 Millionen und der rennt den Ball nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie ich als Besitzer reagieren würde auf so eine Situation.
Ja, ich glaube, wir wären da anders. Wir können uns aber, glaube ich, auch nicht in das Mindset von Steve Cohen reinversetzen. Ja, ne? Das sind vielleicht sind das unterschiedliche Ansätze.
Lass uns aber auch noch mal kurz zu der Situation der Mets sagen. Ja, Clay Holmes ist weiter auf der Injured List. Das ist natürlich ein Faktor. Polanco, Simeon und Robert Jr. sind auch auf der Injured List. Ja, auch das ist ein Faktor. Also es ist ja, ne, also das gehört auch zu der Geschichte der Mets. Nichtsdestotrotz finde ich, ist dieses Team einfach, man sieht es immer mehr, nicht gut zusammengestellt. Und wenn dann deine Topstars sich nicht ausstehen können, weil die Gerüchte hat Steve Cohen ja letzte Woche bestätigt, dass im Jahr, in der Saison 2025 die beiden sich nicht einigen konnten auf irgendwas, dass die komplett nebenher laufen in diesem Clubhouse. Und da stellt sich mir die Frage, warum sollte das in 2026 anders sein? Also diese Aussage sagt ja, die beiden verstehen sich nicht. Und auch weiterhin nicht. Die sind ja dann nicht im Winter zusammen in Urlaub gefahren und haben gesagt, und jetzt reißen wir die Mets rum. Wenn es so passiert wäre, würden wir es ja sehen, weil sie mehr Siege hätten. Also, ja. Ein dysfunktionales Team hat ihren Manager entlassen. Verständliche Reaktionen. Ich glaube, sie mussten es tun. Ich verstehe es doch trotzdem nicht, weil der hat am wenigsten mit dieser Zusammenstellung zu tun. Sein Fehler war, er aber kriegt diese Superstars.
Wie gesagt, es ist alternativlos. Ja. Und Ich bin gespannt, wann die Mets reagieren und wer neuer Manager wird. Wir werden das natürlich hier wie immer wohlwollend begleiten.
Sie, Senor. So.
Und jetzt gehen wir mal in die American League.
Endlich, ne?
Ja. Erste Meldung. Die Strafen für Cavalli und Contreras sind raus.
Ja, 7 jeweils.
7 Spiele, Suspension. Sit down, boy. Es gab einen kleinen Brawl beim Spiel der Nationals gegen die Red Sox und gab es ein paar Ejections und im Mittelpunkt standen halt Cade Cavalli von den Washington Nationals, der Pitcher, und der First Baseman der Boston Red Sox, Wilson Contreras, die sich dann bei einem Standoff at bat ein bisschen gefetzt haben und das hat die MLB dann dazu bewogen zu sagen, so, ihr macht jetzt mal eine Woche Pause. Dazu gab es noch eine 5-Spiele-Sperre für Miles Mikolas und Nate Eaton von den Red Sox hat 3 Spiele bekommen. Also es gab ein paar Sperren nach
diesem Und Geldstrafe auch noch.
Und Geldstrafe, ja.
Aber die Höhe ist nicht bekannt.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das ist. Werden Geldstrafen von den Spielern selbst bezahlt?
Ich gehe mal davon aus.
Na, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt.
Wäre natürlich lustig, wenn die Red Sox das jetzt zahlen müssten.
Naja. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht ist das auch fallabhängig. Vielleicht kannst du in der MLB irgendwie so einen Antrag ausfüllen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst oder so. Mhm. Und kannst sagen, das muss die Organisation übernehmen oder das muss die Players Association übernehmen. Kann ja auch sein. Vielleicht bezahlst du auch eine Versicherung für Geldstrafen.
Kann auch sein.
Der MLPB. Ja. Falls ein aktiver MLB-Spieler hier zuhört,
sagt uns mal Bescheid.
Genau. Gut, ja. das war nur die erste Meldung, weil sie halt ganz frisch ist aus der Nacht. Die Strafen sind raus.
Ich habe am Anfang gedacht, uiuiui, der hat aber eine kurze Lunte, ne, als ich die Situation gesehen habe, Contreras, weil er ist ja schon Heißsporn. Als ich dann aber den Zusammenhang gelesen hatte, habe ich gesagt, yo, ich glaube, das verstehen viele nicht, warum er da so reagiert hat, weil dieses Sit-Down ist okay, aber das Sit-Down-Boy ist,
das ist halt nochmal was anderes, eine
unfassbar tief verwurzelte Geschichte, gerade bei nicht weißen Menschen in den USA. Und ich finde es gut, dass sich Cavalli danach entschuldigt hat und auch für sich gesagt hat, dass das gar nicht rassistisch intoniert war.
Das glaube ich ihm auch tatsächlich.
Da bin ich dabei. Das glaube ich auch, aber es zeigt eben, wie tief verwurzelt das noch in der Normalität von nicht farbigen Menschen ist, dass das eben nicht zu sagen ist, weil das eben jemanden Boy zu nennen hat eben. Das mag für uns ganz, für mich ganz normal nehmen, würde mich jemand Boy nennen.
Nein, das kommt auf den Kontext an.
Ist das einfach?
Es kommt auf den Kontext an.
Du kannst. Und es ist halt tief, tief verwurzelt. Und deswegen, ich finde es gut, dass er sich entschuldigt hat. Ich finde die Strafen sehr extrem, aber Contreras hat mit dem Helm nach ihm geschlagen.
Genau.
Ist dann auch wieder so,
Genau. Also, es war schon eine aufgeheizte Situation. Und dieses, ja, wie gesagt, also es kommt schon auf den Kontext an. Du kannst Boy schon nutzen in Amerika als Ansprache, aber halt nicht in einer auffordernden Art und Weise, wo du halt sagst, so, ich habe dich gerade ausgestrikt, sit down, Boy. Ja. Das hat etwas sehr, wie du gesagt hast, was sehr negativ besetzt ist. Und ich glaube ihm erstmal, dass er das nicht als bewusst rassistischen Ausdruck benutzt hat, aber es kann halt so rüberkommen, ne? Und genau. dass er das dann eingesehen hat und sich dann dafür auch entschuldigt hat, das ist okay, und dann kann man jetzt nach den 7 Spielen auch einen Haken drunter
machen. Ja, ich glaube, die Nationals werden nicht unbedingt nochmal gegen die Red Sox spielen.
Oh, ich habe den Spielplan tatsächlich nicht im Kopf, ich kann es dir nicht sagen.
Da muss man das nochmal abwarten, weil du hast ja häufig bei solchen Situationen, dass dann gerne, ne, Pitcher können ja nicht mehr abgeworfen werden, weil sie nicht halt Bett stehen. Also du hast ja gerne, dass das dann gerne mal in die nächsten Spiele mitgetragen wird. Ich hoffe, dass es das hier nicht der Fall ist, sollten sie nochmal gegeneinander spielen. Aber das war ja auch, das war das 8-1, ne? Das war der Sieg der Nationals, ne? War das nicht so?
Ja, ja.
Ja, okay, also das war dann, also kommt vielleicht auch noch dazu, dass eben das Positive, was bei den, wenn wir uns die American League East mal angucken, was bei den Red Sox ja dann in der Woche passiert ist, wie du erzählt hast,
Ja, das ist ja wieder eingerissen worden. In der American League East gab es auf jeden Fall einen Führungswechsel. Die Tampa Bay Rays sind mittlerweile auf Platz 1, 51 Siege, 33 Niederlagen. Dahinter die Yankees 48-38, die Blue Jays 41-46, die Baltimore Orioles 40-48 und die Boston Red Sox, wie gesagt, in der DLB mit 37-48. Und dieser Führungswechsel hat einen sehr, sehr einfachen Grund. Ja. Die Tampa Bay Rays gewinnen alles, die New York Yankees verlieren alles. Es gab einen Switch. Die Rays sind in den letzten 10 Spielen 8-2, haben die letzten 8 in Folge gewonnen. Die Yankees sind 2-8, haben die letzten 7 in Folge verloren. da kann das mal passieren. Eine Woche Baseball.
Das, was wir immer,
was wir immer sagen.
Es ist so,
seit 14 Jahren.
Ja, und es ist genau das passiert. Ein Team hat eine gute Woche, ein Team hat eine schlechte Woche. Also eine sehr gute Woche, eine sehr schlechte Woche.
Ja.
Bups, passieren solche Dinge. Und jetzt hatten die Rays ein bisschen Glück, weil es in Anführungsstrichen nur gegen die Royals und Diamondbacks ging. Wenn man sich das aber anschaut, die Yankees haben gegen die Red Sox und Tigers gespielt, auch zwei Teams, die bis dato nicht so viel gerissen hatten.
Genau.
Ne? Das muss man ja auch sagen. Also in Wahrheit.
Spielplan lagert nicht.
Richtig, ne? Also die Wahrheit ist, es natürlich hat das was damit zu tun. Liebe Yankees-Fans, bitte den Schaum vom Mund wieder abwischen. Ja, Aaron Judge ist verletzt und das ist ein Problem und das sieht man jetzt auch. Das hat man lange Zeit nicht gesehen, weil gerade Jazz hat aufgedreht, das muss man ja sagen. Paul Goldschmidt spielt eine gute Saison weiterhin, alles gut. Aber natürlich fehlt dir so jemand in der Line-Up. Und das ist so. Und irgendwann musst du das Auswirkungen haben. Dass es dann gleich 7 Spiele hintereinander sind, zeigt vielleicht auch die Lücken, die es auch schon bevor Judge auf der IL war, schon gab. Das muss man ja dann jetzt einfach so sehen. Und ich bin hochgradig gespannt, wie dann in New York da jetzt reagiert wird. Denn die Nachrichten rund um Judge sind ja nicht positiv. Es sieht ja nicht danach aus, als wenn er morgen wiederkommt.
Nee, im Moment nicht.
Und da musst du ja reagieren als Yankees. Ne? Mit dem Anspruch, mit dem Kader, den du beisammengehalten hast und dir gesagt hast, das war letztes Jahr, gerade die letzten Monate Baseball, da waren wir on pace, wäre das ganze Jahr gewesen, über 100 Spiele zu gewinnen. Das ist also ein gutes Team, was zusammengestellt wurde. Du hast mit Ben Rice ein Spieler, der seinen Durchbruch geschafft hat in dieser Saison, wo du auch nicht unbedingt mitrechnen konntest. 23 Home Runs hat der junge Mann schon geschlagen. Das ist, mittelalte Mann schon geschlagen. Das ist echt eine Top-Leistung. Aber danach kommt halt nicht mehr viel. Ne? Also ab 5 in der Lineup geht's bergab.
Ja, aber wir wissen doch beide, wie die Lösung der New York Yankees aussehen wird.
Ja,
klar. Anfang August.
Ja, ich hoffe das ja. Das ist ja meine Hoffnung, ja, dass sie sagen,
wir nehmen den Vertrag.
Wir nehmen Chapman, wir nehmen vielleicht auch, also Adames, ne? Also weiß ich nicht, Anthony Volpe kann man ersetzen. Haben wir letztes Jahr gesehen, dass wenn er nicht spielt, es nicht unbedingt was fehlt in der Lineup. Hm. Und ein Adames ist auf jeden Fall besser als Anthony Volpe, auch wenn er nicht so gut ist dieses Jahr, wie er erhofft von den Giants-Fans. Also meine große Hoffnung ist genau das, was du sagst, dass die Yankees dann jetzt Verträge fressen, damit sie Impact sofort bekommen.
Ja, aber da gehe ich ganz stark von aus.
Ja, ich hoffe,
dass das passieren wird. Wir haben ja letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir ja über Powerbats noch gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, dass die Yankees da nochmal nachlegen werden. Und ich bin gespannt. Weil Fakt ist halt auch, du verlierst jetzt gerade die Division wieder gegen ein Team, was ein Zehntel deiner Payroll hat.
Ja.
Und die Tampa Bay Rays, die gesamte Saison der Tampa Bay Rays kann wieder mal nicht hoch genug bewertet werden.
Ja.
Auch wenn jetzt, ja, sie haben jetzt ein Soft Schedule gehabt, meine Güte, die musst du halt auch erstmal alle gewinnen. Aber wenn ich mir angucke, was Yandy Diaz als DH bei den Tampa Bay Rays rausknüppelt, wenn ich mir angucke, was Junio Caminero auf Third Base macht, was Jonathan Aranda auf First Base macht, wenn ich mir das Pitching in Teilen angucke, ne, ich meine, das Pitching ist jetzt nicht, wo du sagst, es ist Top 3 Pitching in der MLB, aber weißt du, was es ist? Es ist absolut grundsolides Elite-Pitching. Sie stehen mit einem 3,72er Earned Run Average im Moment auf dem 6. Platz im Pitching in der gesamten MLB. Da sind ganz, ganz wenig Quality Starts dabei. Aber das zeigt halt, dass ihre Breite richtig, richtig gut ist. Und dazu halt eine Offensive, die on base kommt.
Ja, und die für Chaos
sie kommen, sorgt, ne? Sie kommen on base. Sie haben die zweitbeste Batting Average. Ein 2,61er im Durchschnitt. Und sie haben die drittbeste On-Base-Percentage mit 3,39.
Das
finde ich. Kommen on base.
Und dann ist es auch egal. Und das finde ich, und das ist ja das, was mich immer so ärgert. Es ist dann egal. Ja, Junior Caminero hat 24 Home Runs geschlagen. Ja, alles gut. Aber danach lässt es ganz arg nach. Ne? Also du hast danach nicht jetzt noch Spieler, die irgendwie wie bei den Phillies nochmal 20 Home Runs haben.
Deswegen habe ich ihn herausgestellt.
Ne? Genau, und das macht aber nichts. Weil wenn sie auf Base sind, dann bringen sie die Leute, also sie kommen auf Base und bringen die Leute nach Hause dann, egal wie. Und das, finde ich, machen sie gut. Du hast das Pitching angesprochen, ne? Das ist gerade Bullpen, da werden sie auch zur Trade Deadline noch was machen, das, aber eben so smarte Moves und nicht wir fressen Verträge.
Wollte ich gerade sagen, sondern aber völlig anders als die Yankees zum Beispiel, ne? Also der Ansatz ist ja ein ganz anderer.
Ja. Aber die, ne, sie striken die Spieler nicht aus. Sie sind bei den Strikeouts per 9 Inning nur auf Platz 23 in der Liga. Aber was den ERA angeht, beim Starting Pitching, sind sie auf Platz 2. Mhm. Der Whip ist Platz 4, also Walks, Hit, Innings per Innings pitched. Also das ist unfassbar gut. Und wenn sie jetzt noch ein bisschen die Defensive verbessern, sie sind im Defensive Rating, das ist quasi die Fielding und Positional Adjustment Combined, bla bla bla, sind sie auf Platz 22. Aber das sind ja Dinge, die du verbessern kannst. Und was du gerade gesagt hast, ne, sie sind 27 schlechtestes Team, bestes Team so rum, sind das drittschlechteste Team in der Liga, was die Home Runs angeht, aber 17 bei Runs scored. So, ja, und dann ist es doch egal, ne? Du bist nicht die Macht, aber du haust die Bälle nicht aus dem Stadion,
und, aber du gewinnst deine
Spiele.
Wie gesagt, für mich ist die entscheidende Statistik hier die On-Base-Percentage.
Ja, naja, das ist Wahnsinn.
Ne? Weil sie in jedem Inning jemanden auf Base haben.
Und damit setzt du, ne?
Ja genau, damit stresst du halt, ne. Und damit verbrennst du halt auch Pitcher.
Ja klar.
Ne?
Klar.
Das ist ja, auch wenn nicht jeder Run nach Hause kommt, aber du hast in jedem Inning Stress gegen die Tampa Bay Rays. Und das ist ein unglaublich, im Fußball würde man sagen, ein unangenehmes Team.
Du möchtest nicht gegen die spielen. Ich bin mal gespannt, ich bin mal sehr gespannt, wie du, naja, ohne Superstar kann man Caminero als Superstar bezeichnen, schon. Aber
naja, weiß ich nicht.
Der ist noch nicht erfahren genug, sagen wir es mal so. Genau. Ich bin mal gespannt, wie du ohne Superstar in den Playoffs bist, also wo es ja manchmal eben auch auf eine gute Einzelleistung ankommen kann. Da bin ich sehr gespannt, wie das für die Tampa Bay Rays dann in den Playoffs weitergeht. Aber das ist eine sehr, sehr beeindruckende Saison bisher. Und auch, also was du ja nie bekommst, du hast ja nie Unruhe, wenn es mal nicht läuft. Na, du hast ja auch mal Situationen in der Saison gehabt, wo du eben nicht so gut gespielt hast. Das Gute, es interessiert dort niemanden und es interessiert auch bundesweit niemanden, wie gut oder schlecht du bist, ne? Sondern du kannst ganz in Ruhe weiterarbeiten. Und das ist auch, glaube ich, auch ein Vorteil, ne? Wenn, während du lass diese 7 Niederlagenserie, das hat ja Auswirkungen auch auf die Tabloids in New York und die Spieler werden das mitbekommen.
Na klar.
Ja, und das ist, also ich weiß nicht, gibt es Tabloids in St. Petersburg? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur so Einkaufszentren.
Miami Herald.
Ja, aber das Miami ist zu weit weg.
Ja, das stimmt. Das sind wie viel? 300 Kilometer?
Ja, man unterschätzt das.
Moment, es gibt doch gibt es nicht die Gazette in St. Petersburg?
Ja, aber die werden wahrscheinlich so Einkaufsratgeber schreiben oder so.
Ja, für
die
Rentner. Warte mal, das muss ich jetzt gucken. St. Petersburg, Florida.
Nein, und ich finde, das ist definitiv, ist das eine Leistung, die wir ansprechen wollten und auch müssen, weil das ist schon ein Team der Stunde gerade. Ne? Also 7 hintereinander gewonnen, das hat was.
Also es gibt die Tampa Bay Times.
Okay. Schreiben die dann wohl wieder Alligatoren gesichtet worden? Ist das Schlimmste?
Wahrscheinlich Florida Man.
Michelin names Big Race Fish Camp, one of the, jetzt will der Geld haben, country's best seafood shacks. Oh, guck mal.
Siehste?
In Tampa Bay kann man gut essen.
Auf jeden Fall.
Da also gibt's Murder Case. Na, es ist ja aber schon eine Sportstadt, ne? Man darf das nicht vergessen. Ne?
Es ist eine Disneyland-Sportstadt.
Ja.
Ne? Ja. Es ist halt eigentlich ist es Rentnerbespaßung,
ja,
dass da diese Sportteams sind.
Aber es gibt Neuigkeiten. The Rays may have a solution to the City Council Stadium concerns. Guck mal. Auch das haben wir ja angesprochen gehabt. Sie werden ja ein neues Stadion bekommen.
Mhm.
Was, glaube ich, notwendig ist.
Das Waterfront, ne?
Ja, ja, sehr. Und es sieht auch sehr nice aus. Also,
ja.
Ja.
Und ja, mein Gott, es ist tatsächlich wieder so eine Sache, wo wir sagen, wie können die mit diesem Etat, mit diesem Budget und mit diesem nicht vorhandenen Fanaufkommen Jahr für Jahr diese Leistung bringen. Und letztlich muss man da den Hut vorziehen. Das ist Wahnsinn, was die jedes Jahr aus ihrem Potenzial rausholen.
Ja.
Und klar, die gewinnen nicht jedes Jahr die World Series und die sind nicht jedes Jahr irgendwie, sie sind ja überhaupt kein Bass-Team. Das waren sie nie, werden sie wahrscheinlich auch nie werden. Aber dieses solide Arbeiten und zu sagen, ja, das ist halt unsere Philosophie und ihr müsst uns erstmal schlagen.
Ja, und was es geht ja darum, dass du Entertainment verkaufst. Was heißt, wenn du Entertainment verkaufst, du willst ja Zuschauer ins Stadion locken. Das gelingt denen in Tampa Bay jetzt nicht so richtig. Sie sind ja nie dabei, dass sie die meisten Zuschauer im Schnitt und sowas haben. Aber, wenn ich das richtig lese, haben sie im letzten Geschäftsjahr 31 Millionen EBITDA, also vor Steuern ist das, glaube ich, ne? 31 Millionen erwirtschaftet.
Mhm.
Also sie scheinen ja trotz dieser schwierigen Situation in Tampa Bay, weil sie auch eine sehr, sehr niedrige Payroll haben, trotzdem damit Gewinne zu machen. Und das ist ja wichtig, weil sonst wären sie da irgendwann weg.
Ja,
das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, das scheint alles in allem so gut zu funktionieren, das Geschäftliche und in dieser Saison vor allem auch das Sportliche.
Ja. Also, Führungswechsel in der American League East, die Tampa Bay Rays im Moment in der Pole Position und wir sind gespannt, wie es in New York weitergeht mit der Verletzung von Aaron Judge und wie es sich da entwickelt. Ansonsten, über die Orioles habe ich nicht viel, auch ein biederes Team.
Gleiche gilt ja für die Blue Jays, ne?
Biederes ja, Team ja bei den Blue Jays habe ich halt noch die Hoffnung, Florian.
Oh, Hoffnung?
Ja, pass auf, weil wir sind ja beide in naher Zukunft da.
Ja, stimmt. Ne? Ich hinterlasse ja meine Duftspuren, dass du mich auch noch spürst.
Oh, da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Aber ich bin ja im September da. 2 Wochen vor Ende der Regular Season. Und mir wird's halt schon, ich fänd's halt schon cool, wenn die noch mal in Contention kämen.
Ja.
Wenn's da noch um was geht.
Das würde mir schon
großen Spaß machen. Das Spiel, was ich habe, ist gegen die Detroit Tigers. Und wenn es da für die Blue Jays um einzelne Siege noch geht, dann hätte ich da schon Bock drauf.
Ja.
Muss ich sagen.
Und
das ist meine Hoffnung. Und
genau. Das ist rein egoistisch.
Komplett egoistisch, ja.
Ich bin ja dann im August da. Wir haben, glaube ich, die Yankees und Red Sox, also ein etwas attraktiver
Gegner,
ist halt so, Urlaub muss ja auch geplant werden, aber tatsächlich so ein bisschen hätte man schon die Hoffnung, dass es dann vielleicht noch so ein bisschen vorangehen kann, ne? Ja, bin ich bei dir, ich weiß aber eben nicht.
Es ist eine Woche Baseball, Florian.
Ja.
Es ist nicht mehr.
Siehst du denn ein Hoffnungsschimmer? Also
für die Blue Jays? Die Blue Jays haben halt auch im Moment keine gute Phase, ne? Also diese zwei
Niederlagen. So 81 Spiele lang keine gute Phase.
Ja, nee, aber sie haben halt eine furchtbare Serie gegen die Rangers gehabt, wo sie zu Hause 4-0 gesweept worden sind.
Ja.
Haben dann jetzt auch noch ein Spiel gegen die Mets verloren, haben die Serie allerdings 2-1 gewonnen. Aber zu Hause von den Mets geshutoutet werden, ist auch was, wo du sagst, weiß ich nicht, ob ich das so richtig geil finde. Aber sie haben schon sie haben schon Probleme dieses Jahr, ne? Du hast mit Ernie Clement und Kazuma Okamoto hast du wahrscheinlich die zwei Spieler, wo du sagst, da gucke ich ein bisschen näher drauf, aber sie haben ganz große Probleme zu scoren.
Ja.
Sie scoren einfach tatsächlich zu wenig Runs. Sie kommen nicht oft genug auf Base und haben in der Offensive sehr, sehr große Probleme und das Pitching kann das nicht auffangen. Das Pitching ist nicht schlecht, aber das Pitching ist meines Erachtens im besten Fall ein Mittelmaß-Pitching.
Ja, und vor allen Dingen die Versprechungen aus dem letzten Jahr. Ne? Du hast Shane Bieber und Kevin Gossman,
genau,
die letztes Jahr eine gute Saison hatten, die fallen komplett ab. Und Trey Yesevich eben letztes Jahr bombastisch gestartet, dieses Jahr halt auf dem Boden der Tatsachen. Immer noch einen guten Dreier ERA, das ist völlig okay. Und auch Dylan Cease funktioniert im Moment mit einem Dreier ERA, aber es fehlt dann eben genau diese beiden Pitcher aus dem letzten Jahr, die das voranbringen. Ja,
ja. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist ein Mid-Pitching und sie können halt die doch schwache Offensive einfach nicht ausgleichen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es für die Toronto Blue Jays sehr, sehr schwer sein wird, da oben dran zu kommen. Trotzdem kann ich aus egoistischen Gründen die Hoffnung haben,
ja,
dass sie
es
halt machen. Ne?
Ich bin auch gespannt. Also ich möchte Vlad Guerrero Jr. gerne mal live sehen. Also das ist eine der Dinge. Ich freue mich total, Alejandro Kirk zu sehen, weil einer meiner Lieblingsspieler bei den Blue Jays. Es ist schade, dass Bobby Shett nicht mehr da ist. Den hätte ich gerne bei den Blue Jays gesehen, weil ich fand ihn einen sehr smoothen Spieler. Aber auch ansonsten, ne, Okamoto hat ja funktioniert als neuer japanischer Spieler, ne, der in diesem Jahr erst gekommen ist.
Ja, der funktioniert tatsächlich auch direkt.
Ja, ne? Ja, finde ich wirklich, wirklich gut. Und ich bin mal so insgesamt gespannt, wie der Unterschied ist zwischen kanadischen Baseballfans und denen, die ich bisher in Amerika kennengelernt habe. Da bin ich auch sehr gespannt.
Sie werden höflicher sein.
Ich glaube auch. Ich bin mal auf den Bleachers. Wir haben, also einmal wollen wir auch auf die Bleachers. Die gibt es so richtig bei den Blue Jays nicht, so wie in anderen Stadien. Aber da wird ja schon, da ist der Ton ja etwas rougher. Und da bin ich mal gespannt, was so der roughe Ton in Kanada ist. Da bin ich sehr gespannt.
Wir werden es beide herausfinden und wir werden unsere Hörer wahrscheinlich auch darüber informieren.
Ja, also ein Video aus dem Stadion wird es von mir definitiv geben.
Sehr gut. Gut, wir gehen noch ein bisschen in die anderen Divisionen in der American League. In der Central sind die Chicago White Sox gleich auf mit den Cleveland Guardians. Die White Sox 45 Siege, 41 Niederlagen, die Guardians 46, 42. Dahinter die Twins 42, 46, auch in Contention mittlerweile wieder.
Es ist eine Division, die niemand versteht, aber ja.
Genau. Und die Tigers und die Royals fallen ein bisschen hinten runter. Die Tigers 38, 50, die Royals 35, 53, 8 beziehungsweise 11 Spiele zurück hinter den White Sox und den Guardians. Und diese ganze Division, weißt du, was diese ganze Division ist? Wie man die zusammenfassen kann? Im Moment, die Central ist eine 5-5-Division.
Ja.
Die Central ist im Moment so eine Division, wo du sagst, du weißt überhaupt nicht, wer zu was in der Lage ist. Und B, du weißt, wenn sie ein Spiel gewinnen, egal welches Team, werden sie am nächsten Tag verlieren.
Ja.
Es ist eine Division, die ich überhaupt nicht greifen kann.
Nein, gar nicht. Und auch, also ich meine, jeder von uns hat vor der Saison getippt, dass die Kansas City Royals das schlechteste Team in der American League sind. Hat doch jeder
Stand jetzt stimmt das auch.
Wir haben doch alle getippt, dass die Detroit Tigers nur 3 Siege mehr haben werden als die Royals. Das kann man vielleicht getippt haben. Aber nicht, dass sie unter 12 Spiele unter 500 sind. Die sind ja komplett raus aus dem Wettbewerb. Zwei Teams, die letzten Jahre immer dabei waren, die Division vielleicht sogar zu gewinnen und vor allem in die Playoffs zu kommen. Mhm. Also bis auf die Guardians ist das ja eine komplette Überraschung, diese Division. Du hast die White Sox auf all Teams auf Platz 1.
Wollte ich gerade sagen, also für mich sind die White Sox im Moment mit die größte Überraschung in der American League.
Im gesamten Baseball.
Ja, im gesamten Baseball habe ich noch zwei andere Überraschungen, aber ja.
Ja, und die White Sox machen wieder Spaß. Schöne Grüße, Clemens.
Ja.
Die machen wieder Spaß. Und das ist das. Das ist ja wirklich nach drei Jahren, glaube ich, ne, wo wirklich, wirklich Schlimmes passiert ist. Ne? Also, wo
war länger?
Länger war noch, ne?
Ja.
Ja, gut, wie lange ist Hawk nicht mehr da, der gesagt hat,
ja, eine eben, Saison? Genau. Ja. Also, überleg mal, wie oft wir über Hawk Harrison gesprochen haben, der halt wirklich diese eine Woche Baseball halt, oder zwei waren es dann letztlich bei ihm, immer wieder beschworen hat. Und die White Sox sind auch ahead of schedule, ne?
Ja.
Muss man klar so sagen.
Also, viel zu weit. Und wer hätte denn gedacht, wer hätte denn vor der Saison gedacht, dass mit den Neuverpflichtungen, die sie ja hatten, ne, also Murakami kam, wo aus Japan, wo wir gesagt haben, oh, da sind wir ja mal gespannt, wie funktionieren Japaner in den USA, in der MLB. Das hat ja super geklappt. Jetzt ist er ja nun mal leider verletzt. Auf der 10-Day IL ist er weiterhin oder ist ja, häufiger aber, schon verletzt. Aber
Florian,
aber davor also, wahnsinnig eingeschlagen in der Liga, ne?
Ja, aber also, wie funktionieren Japaner in der MLB? Da gibt's ja schon noch andere Beispiele für, ne?
Ja, klar, aber
es ging halt drum, wie funktioniert der Japaner?
Ja, ja, genau, genau, ne? Eher, weil er ja schon, also, und ich finde das Team immer noch, also wenn Miguel Vargas kam von den Dodgers und wir haben alle dieses Gesicht von ihm im Blick, als er getradet wurde. Wie devastated er aussah. Und jetzt hat er 19 Home Runs und 11 Stolen Bases, ist eine Säule in diesem Team und von dem werden die auch noch sehr lange was haben. Ein Top Third Baseman. Kyle Teal kam im Trade mit Crochet von den Red Sox zu den White Sox. Der Catcher der Zukunft für die White Sox. Auch wunderbar funktioniert dieser Trade. Ne? Also es gibt so wenig Trades, wo beide Seiten von sich behaupten können, wir sind die Gewinner. Ja, weil beide Seiten davon was haben. Die beiden Montgomerys, ne? Der eine mit 21 Home Runs, aber im Betting Average von 2,21. Der andere, Right Fielder, halt auch in dem Trade mit dem Boston Red Sox gekommen. Und die spielen jetzt alle und die haben, also es ist der Wahnsinn. Ne? Es ist, was sie gemacht haben mit seit dem letzten Jahr, was sie mit dieser Franchise gemacht haben. Vielleicht ist es ja die Befreiung, dass ich glaube 2029 wird das Team dann komplett übergeben sein, ne? Ich meine, das war ja so, ne?
War das 29? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht.
Na, also gesagt. Es aber dauert ja noch. Aber, genau. Aber also und dass das so funktioniert, hätte niemand gedacht. Und ich mag deswegen Baseball so sehr, weil sie sind unfassbar ahead of schedule. Aber es macht doch wahnsinnig Spaß, den White Sox dabei zuzugucken.
Im Moment schon.
Na? Also.
Wer
hätte das denn gesagt? Gedacht.
Dass die White Sox die Division anführen.
Na, und dass sie nicht nur das, sondern dass es auch noch Spaß macht, zuzugucken.
Ja.
Weil das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, war alles, aber kein Spaß.
Ja. Jetzt haben sie heute Nacht das erste Spiel im internen Divisionsduell gegen die Cleveland Guardians durch einen Walk-off verloren, 6-5. Mhm. Aber trotzdem, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, ich habe noch keine Highlights gesehen heute.
Ich habe es natürlich auch nicht in voller Länge mir angucken können. Aber ich habe das condensed, die 10 Minuten condensed gesehen und allein das hat schon wieder Spaß gemacht.
Ja.
Ne? Und das ist dann halt auch, ich glaube, das ist der Spannungsbogen, den wir dann im Moment nehmen. White Sox, Guardians, Twins in der Central, da passt nicht viel Papier zwischen die Teams
im Moment. Und es ist ja wie in den letzten Jahren, die Division steht jedem zur Verfügung, du musst dich nur vernünftig anstrengen. Die Guardians up for grabs. Die Guardians zeigen es ja schon seit Jahren, dass dem so ist. Wir haben sie seit Jahren abgeschrieben.
Muss man ja aber auch die Guardians machen dieses Jahr, ich finde, die Guardians machen dieses Jahr was anders. Die Guardians sind nicht so phlegmatisch wie in den letzten Jahren. Ich glaube, die Guardians haben oder nehmen diesen Kampf um den Divisionssieg dieses Jahr ernst. Und das hatten wir in den letzten Jahren, hatten wir ein paar Mal den Eindruck, dass man die Guardians irgendwie, dass die nicht mit vollem Ernst bei der Sache sind, weil sie entweder wissen, dass sie die Division gewinnen, weil sie das beste Team in der Division waren, oder weil sie zu den Minnesota Twins geguckt haben und gesagt haben, boah, das sind jetzt aber auch schon 7 Spiele, da, boah, die kriegen wir eh nicht mehr, jetzt ist es auch egal.
Genau. Und
den Eindruck habe ich im Moment nicht.
Und genau, und was man nicht vergessen darf, sie machen das, obwohl José Ramírez gerade auf der 10-Day IL ist.
Ja.
Na, also sie machen.
Das ist aber kein Drama im Moment.
Nee, genau, ne, aber also, und auch das ist ja, der war ja auch vorher schon noch einmal auf der Injured List. Das genau. Ist ja jetzt. Das ist sein erstes Mal. 16.06. War das, genau. Wir haben ja schon Juli, entschuldige. Sie machen ja, aber
16.06.
das.
Danach hat er doch gespielt, oder nicht?
Hier steht Injury Surgery Date 16.06. bei Fangraphs. Und dann Retro Date 14.06. Ja, egal. Auf jeden Fall ist er noch auf der IL.
Ich meine, er wär auf die IL gekommen und das war so eine Day-to-Day-Basis und dann hat er nochmal gespielt.
Ah, okay.
Und dann haben sie ihn aber runtergenommen.
Ja. Und dann, sie sind jetzt gerade mit 4 Prospects, also aus der eigenen Farm in der Lineup unterwegs, mit Basana, De Lauter, Khalil Watson und Cooper Ingle. Und Cooper Ingle müssen wir aber ansprechen. Hast du seinen Two-Out Brain Fart mitbekommen?
Nein.
Okay, es gibt einen Ball, ein langes Flyout ins Centerfield oder Right Field. Er fängt den Ball. Es sind 2 aus und er dachte, es ist aber das dritte und wirft den Ball.
Das war das. Okay, ja.
Oh, das ist doch, so. Das hab ich ich glaube, der ja. Abend, also als er dann zurück in die Kabine ist, irgendwann nach dem Spiel, ich glaube, das war nicht einfach.
Da schläft man mal eine Woche schlecht. Ne?
Und vor allen Dingen, das ist ja nun mal ein Rookie.
Ja,
und
ja.
Wir wissen, wie mit Rookies teilweise umgegangen wird. Wir kennen diese Silent Treatments, wenn sie ihren ersten Homerun geschlagen haben. Also da lassen sich erfahrene Spieler sehr viel einfallen, damit du dich einmal unwohl fühlst. Und bei so einer Situation glaube ich schon, da wird es so 1 bis 2 kleine Sprüche gegeben haben.
Ja, das sind halt auch so Situationen, die kriegst du erstmal nicht los.
Ja.
Ne? Das ist dann halt auch so, dann kriegst du einen Applaus, wenn du dann mitgezählt hast.
Ja, genau. So, so, oh Mensch, du kannst bis 3 zählen.
Das ist ja hervorragend.
Ja. Genau. Und was bei den Guardians halt weiterhin zieht, das ist das Starting Pitching. Ja, das ist einfach eines der besseren der American League, würde ich mal so sagen. Die Offensive, und das war in den letzten Jahren aber auch häufig der Fall, ist halt eher unterdurchschnittlich. Na, eher Bodensatz. Es reicht aber dann, Spiele zu gewinnen.
Bodensatz ist ein hartes Wort, Florian. Ja,
28. im Team,
im
Average, 25. im Homeruns, 28. in Runs. Das ist nicht gut.
So, und was ist der Unterschied zu den eben angesprochenen Teams? Das Pitching fängt es halt auf.
Ja, genau. Und die Defensive. Eine unfassbar gute Defensive haben sie auch noch. Also neben dem guten Starting-Pitching dann auch noch eine Defensive, die funktioniert. Es ist wie immer, ne? Die Guardians sind immer da. Und ich glaube auch, dass sie eher in der Lage sind, dann die White Sox da irgendwann von oben weg zu schubsen und kommen wieder in die Playoffs und wir gucken uns alle an und denken, hey, da haben wir doch die Tigers erwartet. Aber die Tigers werden ja nicht mehr die Tigers sein in den nächsten Jahren, weil Tarek Skubal wird am 1.8. nicht mehr bei den Tigers sein.
Welcome to Boston.
Oh, da freut sich jemand. Ich bin so gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeht. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte
Big, jetzt also auf jeden sagen. Fall Big Market Team.
Ja, muss ja, ne? Also du kannst, also
ja, musst es du muss, ja tun, es ne? muss nicht unbedingt, wenn zum Beispiel die Tampa Bay Rays sagen, hey, den könnten wir ganz schön gut gebrauchen.
Ey, die Payroll wäre aber etwas hoch. Die, 32 ja. Millionen, das ist ein fast die Hälfte von denen, ne?
Ja. Aber es wäre ein super Move.
Boah, ich würde es feiern, aber auf andere Art. Ja, also Tarek Skubal wird weg sein. Das ist so, wie es ist. Und ich glaube, das weiß auch jeder in dieser Franchise.
Ja.
Und so spielen sie auch gerade, habe ich das Gefühl. Als wenn diese Tarek Skubal-Geschichte alle so ein bisschen hemmt. Weil das Spiel hat, die Spieler haben doch letztes Jahr bewiesen, dass sie in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Und sie tun es in diesem Jahr nicht. Und gerade die Offensive tut gar nichts. Und ich weiß nicht, ob das mit dieser Situation zusammenhängt, weil anders kann ich es mir ja nicht erklären im Moment.
Es kann natürlich sein, dass man in so einem Modus ist, wo gesagt wird, Ja, wir wissen ja, dass die zweite Saisonhälfte eh den Bach runtergehen wird. Mhm. Kann sein.
Ja.
Spannend, spannend auf jeden Fall. Auch ja, das werden wir in der Zukunft begleiten.
Ja, und die Royals habt größte Enttäuschung bisher.
Ja.
Größte, mehr will ich da gar nicht sagen.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr viel drüber sagen. Wir müssen noch kurz in die West gehen, die ist nämlich auch spannend. Die Texas Rangers und die Seattle Mariners teilen sich dort die Führung mit jeweils 45 Siegen, 43 Niederlagen. Die Astros nur noch 2,5 Spiele dahinter, 43-46. Die Athletics auch noch in Contention, 3,5 Spiele zurück, 41-46. Und die Angels, wie immer, ganz unten, 36-52.
Haben ja auch reagiert, haben ihren General Manager entlassen.
Hurra.
Und wer ist auf der Injured List? Mike Trout.
Ja.
Also es verändert sich in dieser Franchise einfach so wenig. Es ist wie jedes Jahr. Mike Trout ist auf der Injured List und die Angels haben die Saison seit Mai abgeschrieben.
Es ist der Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist einfach Groundhog Day bei den Angels. Ja. Jedes Jahr. Ja. Aber die Division ist tatsächlich wirklich spannend. Auch wenn sie nicht auf dem allerhöchsten Niveau im Moment agieren, würde ich mal sagen. Die Seattle Mariners, das einzige Team in der gesamten Division mit einem positiven Run Differential plus 14. Alle anderen sind negativ. Das heißt, sie kassieren mehr Runs, als dass sie Runs schlagen. Und trotzdem ist dieser Kampf um den Divisionssieg, da haben wir vier Teams in einem 3,5 Spiele Radius, der ist schon spannend genug. Meine große Sorge ist, dass das in 4 Wochen völlig anders aussieht und die Houston Astros 10 Spiele Vorsprung haben.
Warum sagst du das? Weil es ist exakt meine Sorge, meine Angst. Ja. Du hast vor der Saison das Gefühl gehabt, okay, die Zeit der Astros ist jetzt wirklich vorbei.
Das Fenster ist zu.
Verschlossen, verriegelt, mit Brettern zugenagelt.
Und draußen stehen noch zwei, die aufpassen.
Und trotzdem sind sie immer irgendwie da.
Einer ist noch reingekommen und hat gesagt, ich schmarret noch mal kurz auf.
Und
stellet auf Kipp.
Na, und sie sind, also wenn man sich die die Mariners sind im Moment, je nachdem wie die Tabelle, also ESPN sagt, dass die Rangers Erster sind und die Mariners Zweiter, Fangraphs sagt das umgekehrt, ist im Moment egal. Einer von den beiden sitzt also auf dem dritten Wildcard-Platz im Moment auch nur, von dem Rekord her. Und dann sind die Houston Astros einfach 2,5 Spiele dahinter. Und ich habe die eher auf dem Niveau gesehen, so wie die Orioles in diesem Jahr, ne? So knapp bei 500 vor der Saison so gerechnet. Ja. Die sind wieder mitten dabei. Und ich
aber gut, erklären, das warum. sind sie ja. Ich kann dir sagen, warum, weil die Division sehr, sehr medioker ist.
Natürlich,
insgesamt.
Aber trotzdem haben die 43 Spiele gewonnen. Das haben nicht viele Teams. Ich kenne eins, das es nicht hat.
Jo, aber 43 Spiele gewonnen bedeutet nicht, dass sie auf einem 500er Schnitt sind.
Ich hätte gerne.
Ne, sie sind drei Spiele unter 500.
Ja, das stimmt.
Also das ist jetzt nicht so, dass die Houston Astros irgendwie die Sterne vom Himmel schlagen, aber es reicht halt in dieser Division, um dran zu bleiben, weil die Rangers und die Mariners stehen auf einem 511er. Percentage, ja. Ne, mit jeweils zwei Spielen über 500. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier davon ausgehen, dass drei Teams aus der American League West in die Playoffs kommen über Wildcards. Das wird nicht passieren.
Richtig. Also ne, ich finde es halt schade, weil der positive Vibe der Mariners aus den letzten Jahren, das ist so ein bisschen auch stecken geblieben. Ne? Das ist so, irgendwo sind die hängen geblieben und ich weiß nicht wo, vielleicht mag uns das mal ein Hörer, der näher dran ist an den Mariners. Es gibt genug Mariners-Fans in unserer Hörerschaft. Irgendwie mal erklären, weil das Team ist doch nicht schlecht. Und trotzdem kommen sie nicht aus dem Quark. Und ich weiß nicht, warum. Und dass jetzt ihr letztjähriger von uns gewählter MVP dieses Jahr mal nicht so funktioniert, das kann alles passieren. Aber es sind ja andere da, die das dann auffangen könnten. Und das bei den Mariners so, die sind so phlegmatisch wie die Guardians die Jahre davor, so ein bisschen.
Das macht den Eindruck, ne?
Und ich kann es mir nicht erklären, denn Seattle ist doch auch eine Sportstadt. die Fans sind doch, die gieren doch danach, dass hier was passiert. Na, das ist ja nicht, dass du da vor leeren Rängen spielst oder so.
Ja. Auf jeden Fall auch eine spannende Division. Eigentlich ist die American League auf einem anderen Level ähnlich spannend wie die National League.
Ja, und
das Level ist halt tatsächlich ein anderes. Also ich muss sagen, ja, dass der Baseball, der in der National League gespielt wird, ist besser.
Das in der Breite. Sieht für mich auch so aus, ja, bin ich bei dir. Das trotzdem guckt man sich's ja gerne an, weil in der American League da eben sehr spannend in allen Divisionen ist. Das ist halt der Vorteil jetzt gerade, ne? Du hast halt nicht so ein Dodgers-Team wie in der National League West, das einfach denen alles egal ist. Die gewinnen einfach ihre Spiele und ist doch uns Wumpe. Sondern das ist alles auf alles sehr eng und alles eng beieinander. Das macht es gut.
Aber wenn du dir halt die Division einzeln anguckst, dann finde ich, ist das Niveau in der National League deutlich höher als in der American League. Du hast in der East hast du mit den Braves, Phillies, Marlins, Nationals vier Teams über 500 mit gutem Baseball. Du hast in der Central die Brewers und die Cubs und auch die Cardinals.
Und die Pirates gerade auch bei
500. Und die Pirates sind bei 500, genau. Ja. Und dann hast du in der West, hast du mit den Dodgers und den Padres und den Diamondbacks Teams, die in Contention sind. Ja. Auch wenn die Dodgers da natürlich das Überteam sind. Aber das Niveau der einzelnen Divisionen ist in der National League meines Erachtens schon signifikant höher als in der American League. Ja. So, und trotzdem sind es auf ihre eigene Art und Weise ist die American League dann auch spannend.
Genau. Ja. Bei den A's gab es jetzt noch eine schlechte Meldung. Da ist irgendjemand ist auf die Rooker, ist glaube ich auf die IL und kommt auch nicht wieder. Rooker hat eine Season-Ending Knie.
Oh, okay.
OP.
Habe ich nicht mitbekommen.
Das ist jetzt gestern.
Das auch?
Ja, es geht, also, weil ich finde, so ein bisschen die Athletics, die waren für mich ja so ein bisschen ein Sleeper in der American League. Das können sie im Moment noch nicht erfüllen. Aber sie sind auch nur 3,5 Spiele weg. Also,
ich wollte gerade sagen,
so, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass da noch mal was passiert.
Aber die Athletics sind auf jeden Fall nicht, spielen nicht außerhalb des Wettbewerbs. Ja. Ne? Also, das ist schon, genau.
Ja.
Und du darfst ja nicht vergessen, dass die Athletics auch immer noch ein Team sind, was aufgebaut wird, um dann in Las Vegas zuzuschlagen.
Und das sieht man, ne? Und man sieht auch die Fortschritte, also die A's posten ja regelmäßig auch Fortschritte aus dem Stadion. Das scheint ja so zu sein, als wenn das planmäßig vorangeht auch, dass es da keine Verzögerungen derzeit gibt. Und ich glaube, das wird nochmal ein Paukenschlag, wenn sie denn in Las Vegas anfangen. Vielleicht ja unter neuem Namen, gab es ja auch schon Gerüchte, haben wir auch schon erwähnt. Und ja, die bauen da echt gerade etwas auf, geben ja auch Geld aus, das, was sie diese Jahre davor ja nie gemacht haben, was ich ihnen ja immer noch vorwerfe. Und für mich werden es ja eh immer die Oakland Athletics bleiben.
Ja, das zu Recht.
Wie die AOL Arena, weißt du?
Genau.
Ich bin da Traditionalist.
Genau. Alright.
Ich hätte noch eine schöne Nachricht zum Abschluss.
Go.
In Milwaukee wurde ein riesengroßes Bob Uecker Mural eröffnet. Murals sind große Wandgemälde, Gemälde, falls das jemand nicht kennt.
Vielleicht erklärst du erstmal für Hörer, die es nicht wissen, wer Bob Uecker ist.
Bob Uecker, okay, wer das nicht weiß, der hat nie Mr. Belvedere geguckt, aber egal.
Oh mein Gott, er hat nie Mr. Belvedere geguckt. Kann ich dir sagen, ich habe nie Mr. Belvedere geguckt?
Was?
Ja, ey, wofür?
Da hat Bob Uecker mitgespielt. Für mich war das immer ein Schauspieler.
Ja, ach so.
Nein, Bob Uecker war jahrzehntelang der Kommentator bei den Milwaukee Brewers. Einer der besten Baseball-Kommentatoren der Welt.
Also
ein ganz toller Mensch auch noch, also mit der Franchise auch verbunden. Viele haben ihn geliebt und er ist letztes Jahr verstorben. Und in diesem Jahr haben sie jetzt ein riesengroßes Mural in Milwaukee an ein Haus gemalt zu seinen Ehren. Und das finde ich ganz schöne Geschichte und wollte mit dem Positiven enden heute.
Sehr schön. Also die Legende Bob Uecker wird in Milwaukee geehrt, so wie er es verdient hat.
So wie er es verdient hat.
Liebe Leute, das war Just Baseball. Season 14, Episode 19. Wir sind fertig für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Jedenfalls geben wir uns Mühe, einen Termin zu finden mit den neuesten Entwicklungen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über eure Kommentare. Gerne mal einen Kommentar da lassen auf Instagram zum Beispiel. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt's einen Link zu unserer Steady-Seite. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher schon machen und uns unterstützen, zum Beispiel bei Serverkosten oder hier bei Produktionskosten. Und alles andere hört ihr jetzt von der Stimme von 93. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Woche, sagen Play Ball und tschö.
Ciao.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.